Herzlich willkommen zum Expertentalk hier bei Evolution International. Informationen zum Unternehmen, zu den Produkten, zu Podcasts und weiteren Expertentalks oder Webinaren finden Sie auf www.evolution-international.com. Mein Name ist Christine Baumann. Ich bin Heilpraktikerin und beschäftige mich in meiner Praxis mit den Themen Frauenheilkunde, Magen-Darm-Gesundheit, Stoffwechsel und Immunsystem. Informationen zu mir finden Sie auf meiner Homepage www.jump-on.eu. Ich freue mich sehr, im heutigen Expertengespräch eine echte Koryphäe in Sachen Naturheilkunde bei mir zu haben und vorstellen zu dürfen. Ich unterhalte mich heute mit meiner lieben Kollegin Nathalie Rosenhauer. Sie ist Heilpraktikerin und Fachbuchautorin im Bereich anthroposophische Medizin. Und wir unterhalten uns heute ein bisschen über das Thema Frausein und Wechseljahre und was da so alles dazugehört und wie das aus der Sicht der Praxis manchmal so ist. Liebe Nathalie, ich freue mich sehr, dass du da bist. Magst du einfach gerne selber noch erzählen, wer du so bist und was dich so umtreibt im Leben?
Ja, sehr gerne. Und vielen Dank für die Einladung, liebe Christine. Ich freue mich sehr, jetzt mit dir eine Stunde ein bisschen mich auszutauschen. Ja, was gibt's zu mir zu sagen? Ich bin Heilpraktikerin seit nunmehr 20 Jahren. Neben meiner Praxis bin ich auch für eine naturheilkundliche Arzneimittelfirma tätig. Und beide Berufe liebe ich sehr, weil sie sich natürlich in idealer Weise auch ergänzen, gegenseitig. Ja. Und daneben bin ich auch Mutter von zwei Töchtern.
Und Referentin von ganz, ganz vielen wunderbaren Seminaren für Fachpublikum und im Bereich Naturheilkunde. Und ich habe dich oft schon als Referentin erlebt und bin immer wieder begeistert davon, wie schön du Dinge vermitteln kannst. Und darum freue ich mich auch sehr, dass wir heute für unsere Zuhörer auch schöne Dinge vermitteln können. Wie bist du denn zur Naturheilkunde und all dem, was du tust, gekommen?
Ja, das ist tatsächlich auch ein entspannender Weg gewesen für mich.
Das glaube ich.
Im Grunde genommen durch einige biografische Wendungen, die ich im Rückblick gut so erkennen und zuordnen kann, aber im Erleben war es trotzdem teilweise gar nicht so einfach, da den Weg zu finden. Vor dem Abitur war ich ziemlich sicher, ich studiere entweder Medizin oder Sportökonomie. Und hatte auch schon Stipendien für alle möglichen, auch Auslandsstudien so mir gesichert. Und dann tatsächlich im Alter von 18,5 Jahren bin ich durch einen schweren Autounfall da einfach mal von meinen Plänen, wie soll ich sagen, haben sich die Pläne stark verändert. Und so bin ich dann wirklich über das eigene Erleben hin zur Naturheilkunde gekommen, was sich jetzt im Rückblick für mich als, ja, wirklich meine Berufung wahrscheinlich herausgestellt hat.
Schön. Du begleitest ja ganz, ganz viele Patienten auch schon in den 20 Jahren deiner Praxistätigkeit. Was für Menschen kommen denn da zu dir und mit was für Themen?
Die Themen sind tatsächlich sehr unterschiedlich. In der Mehrzahl sind es schon Frauen, eben teilweise auch einfach Familien, ne? Frauen mit Kindern, die da Unterstützung suchen.
Ja, ist ja auch so, dass man, wenn man sich die Statistik anschaut, in der naturheilkundlichen Therapie oftmals mehr Frauen findet als Männer. Das kannst du wahrscheinlich auch so bestätigen, dass die Frauen sich eher trauen, in die Praxis zu kommen.
Definitiv. Also sie trauen sich vor allem auch früher hinzuschauen und Fragen zu stellen.
Ja.
Also warum zeigt mein Körper mir dieses oder jenes?
Ja.
Und ich glaube auch, dass es natürlich mit davon abhängt, was habe ich für ein Angebot in der Praxis?
Genau.
Sodass auch die männlichen Kollegen, das weißt du ja auch, die arbeiten meistens ein bisschen anders als Frauen in der Praxis. Also stärker dann eben irgendwie, ne, über Manualtherapien oder invasiv mit verschiedenen Geräten. Und jetzt gerade mit der Ausrichtung, die ich in meiner Praxis habe, über Astrologie, Homöopathie, Pflanzenheilkunde, anthroposophische Medizin, ist es schon eher ein Bereich, wo man genau hinschaut, Fragen stellt und das ein Stück weit auch immer ein Weg dann des Patienten
Ja.
ist, den er selber gehen darf.
Ja, und gerade diese Biografiearbeit ist ja da auch ganz, ganz wichtig, ne, die du schon ein bisschen angedeutet hast. Ja, magst du mal erzählen für unsere Zuhörer, die jetzt sich nicht so mit den anthroposophischen oder mit den naturheilkundlichen Systemen auskennen, magst du mal erzählen, was anthroposophische Medizin eigentlich überhaupt ist? Du hast ja dazu auch veröffentlicht und kennst dich da gut aus und hast dich viel damit beschäftigt. Was bedeutet das denn überhaupt? Wo kommt es denn her?
Ja, sehr gerne. Ich versuche mal wirklich, das so ein bisschen kurz und knackig vorzustellen, weil über anthroposophische Medizin könnte man wahrscheinlich Wochen sprechen.
Ja.
Es ist ein tatsächlich sehr komplexes System, das sich so im Rahmen der Anthroposophie angliedert. Die Anthroposophie ist eigentlich vor rund 100 Jahren gegründet worden durch Rudolf Steiner, der also in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts sich intensiv auseinandergesetzt hat mit allen möglichen Bereichen des Lebens und da zu sehr visionären Zusammenhängen auch tatsächlich gekommen
Ja.
ist. Und was mich an der anthroposophischen Medizin von Anfang an total begeistert hat, ist so diese ganzheitliche Schau auf
Ja.
den Menschen
Ja.
und auf das Leben und auf die Welt.
Genau, dass die Systeme alle so ineinander greifen, ne,
Ja.
auch und alles sozusagen miteinander verbunden ist, ist da ja
Genau.
auch ein ganz wichtiger Hintergrund.
Genau. Also die anthroposophische Medizin versteht den Menschen schon mal in seinen unterschiedlichen Ebenen und Schichten, aber auch immer im Zusammenspiel mit der Welt und
Ja.
mit den Lebensgesetzmäßigkeiten.
Ja. Ja, sehr spannend. Und da ist natürlich dann diese Biografiearbeit ein ganz, ganz großes Thema auch. Und bei dir kommt jetzt noch das Thema Psychoastrologie vor allen Dingen auch dazu in dieser Biografiearbeit. Magst du da auch kurz erzählen, was bedeutet das denn?
Ja, super gerne. Die anthroposophische Medizin kennt ja den Begriff der Biografiearbeit und hat da auch, die arbeiten ganz stark mit den 7-Jahres-Rhythmen und Zyklen. Und in der psychologischen Astrologie kennt man darüber hinaus auch noch andere Rhythmen, die mit dem Lauf der Planeten tatsächlich zu tun haben. Und da gibt es sozusagen übergeordnete Rhythmen und Zyklen, die man eigentlich in den, ja, in den Biografien, in den Lebensgeschichten von allen Menschen mehr oder weniger finden kann. Je nachdem, was der Mensch für Anlagen hat in seinem Geburtshoroskop und wie er die entwickeln konnte, wie er die leben konnte, drückt sich das dann in den unterschiedlichen Erlebnissen, Erfahrungen und Kehrtwendungen im Leben aus. Aber es gibt schon so ein paar einschneidende Momente im Leben, wo man dann auch eigentlich immer sehen kann, ah ja, da ging es um dieses Thema oder um eine andere Auslösung. Je nachdem, was es konkret für ein Zyklus ist, der gerade sich zeigt, sind es auch unterschiedliche Fragestellungen.
Das heißt, es geht da weniger jetzt drum irgendwie, man kennt ja von der, wenn man Astrologie hört, dann denkt man ja gerne an Zeitungshoroskope und so Dinge. Da geht es jetzt weniger darum, Prognostik zu betreiben, sondern eigentlich geht es darum, die eigene Biografie zu hinterfragen und zu verstehen und dadurch einfach sich selbst auch besser kennenzulernen, wenn ich dich richtig verstehe.
Absolut, genau.
Dass man so ein bisschen einen anderen Blick auf das Leben bekommt und vielleicht auch dann einfach ja aus der Erfahrung heraus auch wirklich begreifen kann, wozu manches gut gewesen ist und mit vielen Dingen dann vielleicht auch leichter Frieden schließen kann, oder?
Genau. Also zum einen geht es darum, rückblickend Dinge zu verstehen. Zum anderen aber auch, wenn ich mit einer bestimmten Fragestellung oder mit Beschwerden, die immer wieder kommen, körperlicher Natur, aber vielleicht auch Themen in der Beziehung, in der Familie, und na, man einfach sieht, da findet man nicht sofort Antworten darauf oder man weiß gar nicht so recht, was soll das bedeuten, was will mir das sagen, dann ins Geburtshoroskop zu schauen, wo wir eben viel, viel mehr astrologische Faktoren haben als nur das Sonnenzeichen, was so eben in den Zeitschriften beschrieben wird.
Ja.
Und auch hier ist es aus Sicht der psychologischen Astrologie ganz wichtig zu sehen, dass eben nicht jeder Löwe die gleichen Qualitäten hat.
Ja.
Weil das Zeichen, in dem die Sonne steht, ist eine der Hauptaufgaben im Leben, sich damit auseinanderzusetzen. Und eben genau zu schauen, ja, wie will ich denn, also wenn ich im August geboren bin zum Beispiel und meine Sonne im Löwen steht, wie will ich das Löwezeichen leben?
Ja.
Das kann ja sein, über Kreativität, schöpferisch zu sein, andere Leute zum Strahlen zu bringen, ne, Großherzigkeit. Wie kann ich mit den Themen umgehen? Und das ist eigentlich schon eine der Lebensaufgaben. Und eben aus unserer Sicht stimmt es nicht zu sagen, der Löwe ist Doppelpunkt.
Ja, weil da ja auch immer, also wenn man jetzt sich ein bisschen mit Astrologie beschäftigt, stellt man fest, dass eben da ja alleine schon an dieser Sonne und da, wo der Löwe sozusagen sich zeigen würde, schon ganz viele andere Aspekte möglicherweise noch mit dranhängen. Also in welchem Haus steht die Sonne, guckt man dann in der Astrologie ja auch nochmal und wie ist sie mit anderen Planeten und Energien sozusagen angebunden und wie ist sie im Moment bestrahlt. Also da gibt es ja ganz viele Sichtweisen, wie man auf dieses Sonnenzeichen dann draufschauen kann. Und es gibt eben ja auch noch eben viele andere Planeten, die dann wieder ganz andere Einflüsse auch auf uns haben und auch ganz viel mit unserer Persönlichkeit machen.
Genau. Im Grunde genommen beschreiben die Planeten in der psychologischen Astrologie so unsere inneren Anteile. Und das kennt, glaube ich, auch jeder von uns, ja, dass man manchmal einfach spürt, irgendwie ist man gar nicht so ganz eindeutig klar mit sich selber, wie man jetzt diese Situation findet, wie man sie vielleicht finden soll und ob man nicht doch eigentlich viel lieber etwas ganz anders betrachten wollen würde.
Ja, genau.
Dann zu schauen, eben, woran mag das liegen und wie ist die Dynamik auch, ja, und wie kann ich damit einen guten Umgang finden?
Ja.
Und neben diesen Anlagen, die man im Horoskop erkennen kann, spielt es auch eine ganz große Rolle, wie konnte ich denn diese Anlagen leben? Und gerade jetzt im Hinblick darauf, wie es uns Frauen geht, ist es tatsächlich so, dass in unserer Generation war es ja schon relativ gut möglich, auch als Frau Selbstbestimmung zu leben, das zu entwickeln. Aber in der Generation unserer Mütter zum Beispiel gibt es ganz viele Frauen, die eine Löwe- oder eine Widderqualität nicht entspannt zum Ausdruck bringen konnten.
Weil es die Gesellschaft einfach noch gar nicht zugelassen hat, ne?
Genau, da war die Gesellschaft noch gar nicht so weit. Vom Bild her, diese Qualitäten, die gerade durch die Feuerzeichen ausgedrückt sind, dass es da möglich ist, das als Frau wirklich zu leben.
Auszuleben. Ja, sehr spannend. Sicherlich auch ein Thema, über das man sehr lange und sehr intensiv und sehr viel reden könnte. Aber es geht ja jetzt ein bisschen um das Thema Frau. Wollen wir es ein kleines bisschen auf dieses Thema fokussieren? Ist ja auch ein großes Thema. Das Thema Wechseljahre ist ja auch ein großes Thema in der Frauenheilkunde. Begegnet dir das Thema in der Praxis und mit was für Fragen oder Anliegen kommen die Patientinnen in dem Zusammenhang zu dir?
Ja, es ist tatsächlich so, dass die Zeit der Wechseljahre für ganz viele Frauen nochmal eine Zeit sind, sich intensiv auseinanderzusetzen. Mit sich selber und auch mit so einer Standortbestimmung. Wo stehe ich denn aktuell im Leben? Vom Alter her ist es ja so, dass die Wechseljahre im Schnitt zwischen Ende 30 und Mitte 50 sich abspielen. Aber natürlich auch ein paar Jahre vorher, ein paar Jahre nachher. Das ist sehr individuell tatsächlich. Und das heißt, da treffen auch wieder die unterschiedlichen Lebensphasen eigentlich aufeinander. Im biografischen wie im biologischen. Und das erlaubt vielen Frauen nochmal auch wirklich so aus der Biografie raus zu schauen, na, wenn die Kinder eben größer geworden sind und eine Frau mehr Freiraum hat, auch Frauen, die sich eben intensiv um die Familie gekümmert haben, die dann feststellen mit Mitte 40 oder Ende 40, die Kinder sind groß, gehen ihre eigenen Wege, dann nochmal zu schauen, was möchte ich jetzt tun?
Ja.
Und spannenderweise wissen wir mittlerweile eben auch aus so den biologischen Abläufen heraus, dass das durchaus eben auch eine Entwicklung im Körperlichen ist, über die Veränderung der hormonellen Situation, die eben genau Frauen auch darin unterstützt und ermutigt, den Fokus nochmal mehr auf sich selber zu richten, aus praktisch diesem sehr fürsorgeorientierten, östrogengesteuerten, rhythmischen Leben einer Frau in den fruchtbaren Jahren, dann zu schauen, wenn ich nicht den Fokus so sehr im Außen habe, um die Familie zu versorgen, zu unterstützen, zu nähren, sondern wenn ich da wirklich den Freiraum habe, mal wieder rein auf mich zu schauen, wer bin ich dann? Und was möchte ich leben? Und was ich so spannend finde, ich forsche ja immer auf vielen Gebieten und auf vielen Ebenen und in vielen Therapiesystemen, da auch zu sehen, dass es wirklich einen roten Faden gibt in eigentlich allen Medizinsystemen,
ja.
Wo man dann eben auch sieht, in der psychologischen Astrologie hat man da ganz bedeutende Zyklen, die auch genau diese Fragestellung eigentlich anbieten.
Okay. Ja. Magst du kurz erklären, woran man das dann sehen kann in der psychologischen Astrologie oder was du damit meinst mit diesen?
Ja. Also es gibt zum einen gerade die Langsamläufer, die sogenannten Kollektiv- oder geistigen Planeten. Da ist Uranus ein ganz wichtiger für den Bereich. Der hat einen Umlauf von 84 Jahren. Das heißt, wenn man sich mal den Tierkreis vorstellt, dann braucht der Uranus 84 Jahre, um einen Umlauf durch alle Sternzeichen zu machen. Und im Alter von circa 40 bis Mitte 40 erreicht der Uranus eine Stelle im Horoskop, wo er genau sich selbst gegenübersteht.
Übersteht, ja.
Und vom Prinzip her steht der Uranus ja für Freiheit, Freiwilligkeit. Er symbolisiert aber auch so den göttlichen Funken, den jeder Mensch in sich trägt, also Bewusstsein. Im Grunde genommen, Bewusstsein wäre so ein unreligiöser Begriff,
ja,
den man gut wählen kann. Und in dieser Zeit, eben wenn Uranus seiner Geburtsstellung gegenübersteht, dann stellt er genau die Frage, ne, was hast du von dem, was dir wichtig ist in deinem Leben, bisher noch gar nicht so leben können, weil andere Aufgaben wichtig waren, ne, um die man sich da kümmern musste einfach.
Ja. Also die Frage nach der Freiheit auch ein bisschen, könnte man sagen,
ja,
oder?
Ja, die Frage nach der Freiheit. Uranus steht auch dann für Befreiung, so alte, überkommene Strukturen wirklich, ne, zu sprengen, zu schauen, wo darf was mehr Freiraum bekommen. Und in der Biografiearbeit eben wirklich dahin zu schauen, was habe ich denn vielleicht noch für Interessen, für Talente, für Ressourcen, für die einfach nicht genug Freiraum war
Ja,
bis jetzt.
bisher. Und was kann jetzt sozusagen dann neuen Platz bekommen?
Genau, was darf jetzt einen neuen Platz bekommen? Und auch da wieder, worauf möchte ich meinen Fokus richten?
Sehr, sehr spannend. Du hast gesagt, das deckt sich letztlich ja auch mit der hormonellen Umstellung, weil eben dadurch, dass das Östrogen nicht mehr so im Vordergrund steht, diese Fürsorglichkeit, die ja von dem Östrogen mit ausgelöst wird, einfach auch weniger im Vordergrund steht und wir dadurch auch mehr die Möglichkeit haben, aus unserem Inneren heraus sozusagen uns um uns selber zu kümmern und eben nicht mehr für die anderen verantwortlich zu sein. Das heißt übersetzt aber auch, dass es auch, also bei allem, was man an körperlichen Nebenwirkungen vielleicht befürchten mag, auch aus psychischer Sicht gar nicht unbedingt jetzt so gesund ist, eine Frau generell in der Wechseljahrszeit mit Östrogenen zu versorgen oder mit einer Hormonersatztherapie zu versorgen? Oder wie würdest du das sehen?
Ja, definitiv. Das ist natürlich ein heikles Thema, weil das ja auch gerade medial sehr stark im Vordergrund steht.
Ja.
Wenn man aber die Zeit der Wechseljahre mal wirklich hinterfragt und
Ja.
beleuchtet und schaut, worum geht es eigentlich, dann muss man auch da sich wirklich hinterfragen, ob es pauschal Sinn macht, die Zeit der Fruchtbarkeit über diese Wechseljahre hinaus künstlich zu erhalten. Und das bedeutet aber im Gegenzug überhaupt gar nicht, dass man auf gar keinen Fall Hormone einsetzen sollte, sondern das ist ein Segen ja mittlerweile, dass wir so weit sind, auch bioidentische Hormone zur Verfügung zu haben,
Ja.
aber auch Pflanzen natürlich, die jetzt nicht unbedingt als Hormone, aber als hormonähnlich oder hormonartig unterstützen können, um da wirklich gezielt zu unterstützen. Und wenn eine Frau im Zeit des Wechsels starke, wirklich starke körperliche Beschwerden hat, dann macht es natürlich absolut Sinn, da mit der Frauenärztin oder dem Frauenarzt gemeinsam zu schauen, wo braucht es wirklich eine hormonelle Substitution. Damit zum Beispiel eine Blutung, eine übermäßig starke Blutung, die jetzt nicht auf naturheilkundliche Therapien mehr reagiert, um da wirklich auch das schulmedizinisch hormonell zu begleiten und zu
Ja.
einem guten Ende zu bringen. Aber ich würde und aus meiner Erfahrung schon auch sagen, dass nicht jede Frau jetzt eine hormonelle Therapie
Ja.
braucht, sondern dass es im Grunde genommen im Zeit des Wechsels darum geht, ja, für sich nochmal zu schauen, was möchte ich in meinem Leben noch gerne leben? Wo möchte ich mich hinentwickeln?
Ja.
Und es ist ein Paradigmenwechsel. Es ist eigentlich ein absoluter Perspektivwechsel. Und meine Erfahrung zeigt schon auch, und das ist nicht nur meine Erfahrung, sondern auch Heide Fischer, Christiane Northrup, also die ganz großen Forscherinnen, auch in der Frauennaturheilkunde, die alle zu demselben Ergebnis kommen, wenn es uns Frauen gelingt, uns auf diese Fragestellungen einzulassen, dann sind in der Regel auch die körperlichen Beschwerden, die sich so im Zeit der Wechsel- und Wandeljahre einstellen, deutlich sanfter und wir können deutlich besser damit umgehen.
Ja,
So,
das heißt also, wenn man jetzt unterstützen möchte, dann gezielt und individuell und nicht pauschal für alle gleich, weil es ja eigentlich eben darum geht, die eigene persönliche Frage zu beantworten und nicht wie eine Kaffeemaschine körperlich weiter zu funktionieren, sondern wirklich mit der Innenschau auch zu beantworten, worum geht's für mich im Speziellen und nicht im Allgemeinen.
absolut,
Ja.
genau. Und da auch die Chancen und die Möglichkeiten darin zu sehen,
Ja.
die sich entwickeln, wenn wir eben für uns wirklich schauen können, ne, worauf wollen wir uns ausrichten?
Ja.
Was wollen wir leben?
Ja.
Was dürfen wir auch jetzt
Ja.
leben? Wenn wir das nämlich nicht hinterfragen für uns, dann ist die ganz große Gefahr die, dass wir einfach weiter im Funktionieren bleiben. Weil ich glaube, das kennen die allermeisten Frauen, dass natürlich einen ganz großen Teil unserer Biografie ausmacht. Ja,
Ja.
die meisten Frauen vereinen ja jetzt die beruflichen Herausforderungen, genauso aber mit den familiären Herausforderungen. Und da ist der Blick einfach ganz stark immer aufs Außen gerichtet. Na, was braucht die Familie? Was ist im Beruf wichtig? Und das unter einen Hut zu bringen, ist schon schwierig genug.
Ja.
Und da ist natürlich schon auch diese gesellschaftliche Komponente, wie definiert Gesellschaft das Bild der Frau?
Ja.
Und ist es da wirklich sinnvoll und zielführend, das so ungefragt zu übernehmen? Und das finde ich ganz schön, das betont Heide auch immer, Heide Fischer in ihren Seminaren und Ausbildungen, dass Frauen in der Zeit der Wechseljahre anfangen, unbequem zu werden.
Ja.
Das heißt eben genau das, ja, sie fangen an, Fragen zu stellen. Sie fangen an, ja, Dinge zu hinterfragen und für sich zu überlegen, macht das wirklich Sinn?
Ja.
Ja, entspricht mir das wirklich?
Passt das zu mir?
passt das zu mir? Genau. Ist es wirklich gut und auch gut für mich selbst, wenn ich das jetzt in der Art und Weise weiter so fortführe? Und wenn Frauen das nicht tun, dann, ja, dann ist es so, dann sind die Kinder vielleicht aus dem Haus, aber man kümmert sich dann vielleicht nahtlos um die Enkelkinder oder arbeitet einfach noch mehr. Also man bleibt weiter so eingebunden, man ist weiterhin in so einer Art
Hamsterrad.
Hamsterrad eigentlich, ja, weiter am Funktionieren. Wenn man auf der anderen Seite sich darauf einlässt, und das sind teilweise schon auch tiefe Fragestellungen, ja, Frauen sind dann auch damit konfrontiert, nicht mehr fruchtbar zu sein. Also da ist es auch körperlich spürbar, dass eine Lebensphase zu Ende geht. Und dann finde ich es ganz, ganz wichtig, eigentlich für jede Frau, dass eben dieses Gefühl, da geht was zu Ende, das kann sich ja schon auch befremdlich anfühlen und auch beängstigend. Dass man dann aber immer auch den Blick darauf richten kann, dafür kann eine andere Lebensphase beginnen.
Ja, dass ja jeder Abschied immer auch wieder einen Anfang bedeutet und einen Neuanfang bedeutet. Ja,
Genau.
sehr, sehr
Mit
schön. Vielleicht
neuen
zur Ergänzung
Möglichkeiten.
mit neuen Möglichkeiten, genau. Vielleicht zur Ergänzung für die Zuhörer. Die Heide Fischer ist eine Frauenärztin, die sich schon sehr früh auch mit dem Thema Naturheilkunde in der Frauenheilkunde beschäftigt hat. Ganz, ganz wunderbare Referentin auch. Die hat 1978, das habe ich mir gemerkt, weil es mein Geburtsjahr ist, da hat die Heide Fischer das erste Frauengesundheitszentrum eröffnet. Also sie hat sich schon ganz früh auch mit den Frauen beschäftigt und wie sie gesund bleiben können. Und hat auch eben ganz, ganz viel geforscht, auch im Bereich der Wechseljahre, welche Pflänzlein da sind. Sie hat über die Jamswurzel ganz viele Informationen gesammelt, die vorher so nicht verfügbar waren. Über die werden wir sicherlich nachher noch sprechen. Ja, also ganz, ganz viele Erkenntnisse auch gebracht in die Naturheilkunde für die Frau. Genau. Es lohnt sich auf jeden Fall auch mal bei ihr in die Bücher hineinzugucken und mal reinzulesen, weil sie viele gute Botschaften auch vermittelt. Wir haben jetzt über die Astrologie gesprochen und auch über die Biografie, was die Hormone angeht. Magst du noch kurz ein bisschen beschreiben, wie es in der anthroposophischen Medizin gesehen wird, dieser Übergang in den Wechseljahren? Das wird sich ja relativ decken, eigentlich die Erkenntnisse, die man da gewinnen kann. Und du hast eben ja schon angedeutet, dass verschiedene Systeme oftmals zu den gleichen Erkenntnissen und Ergebnissen kommen. Wie formuliert es denn die anthroposophische Medizin, diesen Bereich der Wechseljahre und was da passiert mit der Frau?
Ja, da würde ich einmal gern kurz den Begriff der Wesensglieder einführen.
Gerne.
Die anthroposophische Medizin beschreibt vier sogenannte Wesensglieder. Und Wesensglied ist jetzt natürlich erstmal ein sehr altertümlicher Begriff, aber man kann ihn auch mit Ebene sich übersetzen. Und diese vier Ebenen, die anthroposophische Medizin beschreibt, sind zum einen die körperliche, also die physische. Darauf baut sozusagen das ätherische Wesensglied auf. Das ist die Ebene der Lebenskräfte. Dann beschreibt sie als drittes Wesensglied das Astrale. Das ist also im Grunde genommen die Ebene in uns Menschen, die fühlt, die spürt, wo es ja, Emotionen gibt, Gefühle, aber das sich auch ins Körperliche dann eben hinein auswirkt, ja, im Sinne von Spannkraft, von Tonus. Und dann gibt es als viertes Wesensglied die Bewusstseinsebene. Und diese vier Ebenen, wenn wir uns jetzt anschauen, ja, dann sehen wir natürlich, klar, wir sehen die körperliche Ebene, ja, die kann man gut wahrnehmen, aber diese vier Ebenen durchdringen sich gegenseitig, weil wir können uns bewegen. Wir haben alle Lebenskraft in uns und in allen körperlichen Prozessen sind alle vier Ebenen immer gleichzeitig tätig
Und miteinander verbunden.
und miteinander verbunden und beeinflussen sich eben gegenseitig. Und jetzt ist es in der Zeit der Wechseljahre so, aus Sicht der anthroposophischen Medizin, dass im Bereich des weiblichen Zyklus und der weiblichen Fortpflanzungsorgane ein Teil der Lebenskraft und auch ein Teil dieser seelischen Prinzipien, die vorher da ganz intensiv mit reingewirkt haben, um auch das zyklische Geschehen jeden Monat zu gestalten, die lösen sich jetzt sozusagen ein Stück weit aus dieser Verbindung ins Körperliche hinein. Und damit kommt dieser Zyklus zum Erliegen über die Jahre. Und damit hat die Frau die Möglichkeit, diese Kräfte, die nicht mehr körperlich gebunden sind, dann eben als Bewusstseinskräfte zu nutzen.
Okay, das heißt, es verschiebt sich sozusagen etwas von den beiden Ebenen körperlich und ätherisch hinein in das Astrale und ins Bewusstsein. Könnte man es so übersetzen?
Genau, das könnte man so übersetzen. Ja, und das wiederum hat für mich zwei sehr plausible Folgen, die sich daraus anschließen, die dann auch in der Behandlung von Frauen in der Zeit der Wechseljahre ganz wichtig sind. Das eine ist, dass wir wirklich diese Fragestellung nochmal haben, im Bewusstsein, also das, was wir jetzt auch über die astrologischen Zusammenhänge und über die kulturellen Zusammenhänge schon angesprochen haben, dass das wirklich eine Wichtigkeit hat, da hinzuschauen. Und das andere ist, dass dadurch, dass diese Kräfte eben nicht mehr automatisch jetzt im Körperlichen hier eingebunden sind, man durchaus schauen muss als Frau, dass man dann noch mal ein Stück weit bewusster eigentlich mit seinem Körper umgehen darf.
Und mit sich selbst.
Und mit sich selbst,
Ja.
genau. Und gerade da zu schauen, eben noch mal einen eigenen Rhythmus für sich zu finden.
Ja.
Einen eigenen Zyklus auch eben von Aktion und von Entspannung, von im Außensein und Rückzug. Also um auch hier wieder ein Stück weit zu einem Gleichgewicht zu finden, das vorher ja schon durch das Körperliche einfach ein Stück weit, ne, wo sich Frauen automatisch eigentlich damit auseinandersetzen
Ja.
müssen, teilweise ja schon schwierig genug ist in der westlichen Gesellschaft. Wenn wir da schauen in die indigenen Völker, wo Frauen eben dann auch zur Zeit der Menstruation die Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen mit anderen Frauen, ist das sicherlich auch ein großes Thema, da auch mal zu hinterfragen und zu schauen, wie können Frauen in der westlichen Welt überhaupt gesund Zyklus und Rhythmus leben. Und in der Zeit der Wechseljahre und auch danach ist es auch schon nochmal ein wichtiges Thema, da zu schauen, wie möchte ich und wie kann ich da nochmal ein rhythmisches Leben für mich
Mich
etablieren.
Entwickeln, ja. Ja, es gibt ja auch verschiedene Untersuchungen, die zeigen, dass eben in so indigenen Bevölkerungen das Thema Wechseljahresbeschwerden überhaupt nicht bekannt ist, ne, weil da die Zeit oder weil einfach das Altern bei beiden Geschlechtern mit einem gewissen vermehrten Respekt in Verbindung gebracht wird und einem höheren Ansehen in Verbindung gebracht wird. Und damit gibt es keinen Grund, sich sozusagen dagegen zu wehren oder dagegen anzukämpfen, sondern man kann sich ganz in diesen Prozess auch hineingeben und dann scheint es offensichtlich auch viel einfacher zu sein, das auf körperlicher Ebene anzunehmen.
Ja, genau. Also diese Untersuchungen kenne ich auch. Und das hängt eben ganz stark auch damit zusammen, was wir für eine Bewertung vornehmen.
Ja.
Auch des Alterungsprozesses.
Ja.
Und ob es uns gelingt, diese Kräfte, die dann ja eben nicht mehr körperlich gebunden sind, für andere Bereiche zu verwenden.
Ja,
Ja,
auf
und
der
das
Ebene
ist,
des Bewusstseins und so.
genau, es ist eine Frage des Bewusstseins und es ist auch eine Form der Freiwilligkeit damit verbunden.
Ja.
Weil diese Kräfte eben nicht mehr automatisch und per se reinspielen über das Körperliche, sondern sie sind dann frei, sie stünden frei zu unserer Verfügung. Und wenn wir sie aber nicht nutzen, weil wir es vielleicht auch gar nicht wissen, ja, weil wir die Möglichkeit nicht wissen und weil es bestimmt auch noch gar nicht so viele gute Vorbilder und Frauen gibt, die uns das auf eine gute, gesunde Art und Weise vorleben.
Überleben, ja.
Ja, kann es eben auch sein, dass man es gar nicht erkennt so schnell, ja.
Ja, Ist, glaube ich, einfach in unserer Gesellschaft noch nicht so angekommen, dass Wechseljahre auch was mit Freiheit zu tun haben, ist ja ein Gedanke, der jetzt, glaube ich, für die meisten Menschen und insbesondere für die meisten Frauen noch nicht so selbstverständlich ist. Ja.
Ja, genau. Das
Sondern
ist tatsächlich, ich sehe das schon auch so in unserer westlichen Gesellschaft. Wir haben alle einen ganz starken Fokus darauf, lange jugendlich und jung zu sein.
genau.
Und das ist natürlich eine ganz große Konfrontation
Ja.
einfach in dieser Zeit, weil unser Körper uns aufzeigt.
Da geht jetzt ein Abschnitt zu Ende.
Genau, da geht ein Abschnitt zu Ende.
Ja.
Und darum finde ich das so unglaublich wichtig für uns Frauen zu sehen, dass ein Abschnitt zu Ende geht, dass wir aber trotzdem in einem anderen Lebensabschnitt, der sich anschließt, ganz neue Möglichkeiten
Ja.
haben, sodass das nicht nur ein trauriger Abschied sein muss, sondern auch ein freudiges Hineingehen
Ja, etwas
in etwas
begrüßen.
Neues.
Genau. Sehr, sehr schöner Gedanke, finde ich. Jetzt ist es ja in unserer Gesellschaft so, dass wir da durchaus manchmal eben anders konfrontiert sind und gewisse Probleme sich auch körperlich zeigen. Gibt es denn, also ich frage ketzerisch, weil ich natürlich weiß, was die Antwort darauf ist, aber gibt es denn im Bereich der Naturheilkunde begleitend Möglichkeiten, die wir jetzt uns anheimstellen können, um leichter durch diese Zeit zu navigieren.
Auf alle Fälle. Und ich finde, die Naturheilkunde hat da ein ganz großes Füllhorn an Möglichkeiten für uns parat. Ich würde vielleicht noch gern einen Gedanken noch kurz abschließen zur
Ja, gerne.
anthroposophischen Medizin in der Zeit der Wechseljahre. Was ich da nämlich auch so für mich nochmal bereichernd und logisch fand, da zu sehen, diese Idee des Rhythmus.
Ja.
Dann eben nicht mehr automatisch durch den Körper sich zeigen kann. Und wenn wir noch mal schauen auf die meisten körperlichen Beschwerden, die sich einstellen in dieser Zeit, dann drücken die auch genau Rhythmusverlust aus.
Aus, ja, genau.
Also wenn wir schauen, die Stimmungsschwankungen,
Ja,
ne,
die hin und her schwanken.
haben einen rhythmischen Bezug. Aber auch viele Frauen leiden ja dann unter Schlafstörungen,
Ja.
was auch ein Rhythmusverlust eigentlich ist zwischen Tag und
Tag und
Nacht.
Nacht.
Die Hitzewallungen, also da auch den Rhythmusverlust
Wärme,
ja,
Haushalt.
Bereich Wärme, ne, Wärmeregulation, Wärmehaushalt zu sehen. Und die anthroposophische Medizin beschreibt den Wärmehaushalt so als körperlichen Ausdruck des Ich-Bewusstseins.
Ah, okay.
Also auch da, ne, man
Schließt
kennt es,
sich
ein
der
schönes
Kreis, ja.
Beispiel, um das einmal anschaulich zu beschreiben, die fiebrigen Erkrankungen, ne? Wo Kinder eine Erkältung haben oder einen anderen Infekt und stark fiebern, dann kann man oft im Anschluss feststellen, dass die Kinder da gereifter rausgehen. Die
Ja.
haben einen Entwicklungssprung gemacht.
Ja.
Und das ist so der Zusammenhang, den die anthroposophische Medizin beschreibt, den man da schön sieht. Aber auch Herzrhythmusstörungen natürlich, ja, der sich bei manchen Frauen gerade in der Zeit der Wechseljahre einstellt, die auch organisch eigentlich keine Ursache zeigen, aber wo man einfach das Herz spürt, na, wo es stärker schlägt oder unregelmäßig schlägt. Also da zeigt der Körper ganz deutlich, es muss oder es darf ein neuer Rhythmus
Rhythmus
gefunden
sein.
werden.
Ja, die Schilddrüse spielt ja auch eine große Rolle oftmals, die sich
Ja.
verändert eben mit der neuen hormonellen Situation, und auch die ist ja, hat eben ganz viel mit Rhythmus zu tun.
Genau. Und da bietet die Naturheilkunde, ich glaube, das Wichtigste überhaupt erstmal ein gutes Verständnis für die Situation,
Ja.
für die Zusammenhänge. Also eben auch zu sehen, die Wechseljahre sind an sich keine Krankheit,
Ja.
sondern es ist eine Transformationszeit.
Ja, und ein natürlicher Prozess, der zum Leben dazugehört.
Genau,
Ja.
genau. Und Transformationszeiten, wie es auch eine Geburt ist, die
Ja.
Pubertät, ja, das sind immer so existenzielle Zeiten, ja,
Ja.
mit ihren wirklich ganz eigenen Herausforderungen. Und das in diesen Sinnrahmen einbetten zu können, hilft schon ganz, ganz viel, weil man sich erklären kann, warum habe ich denn jetzt Hitzewallungen zum Beispiel. Warum ist der Schlaf schlecht? Warum geht es mir so, wie es mir geht?
Ja.
Und davon aus kann man die Situation annehmen und schauen, ne, was unterstützt mich dabei?
Ja.
Und das können natürlich die Heilpflanzen sein. Das kann die klassische Homöopathie sein, anthroposophische Zubereitungen.
Ja.
Auch natürlich so im Alltag zu schauen, gell, wie kann ich denn da meinen Rhythmus stärken?
Ja.
Unterstützt mich da auch Ernährung ist natürlich ein Riesenthema.
Ja.
Sich damit auch bewusst auseinanderzusetzen, zu schauen, was unterstützt mich da und meinen Körper, sind ganz wichtige
Welche Lebensmittel tun
Bereiche.
mir gut und welche sind vielleicht jetzt einfach im Moment nicht mehr die richtigen, weil sie
Genau.
eben nicht zur hormonellen Situation passen.
Ja.
Gibt es bestimmte Mikronährstoffe, wo du sagst, da müsste man darauf achten, dass man die in der Zeit ausreichend zur Verfügung hat? Die müssen in der Ernährung drin sein oder die muss man vielleicht ergänzen? Oder da muss man mal gucken, ob der Blutwert noch stimmt.
Ja, unbedingt. Also man weiß ja auch aus Studien, aus Beobachtungen, dass zum Beispiel das Q10-Level so ab 40 deutlich abnimmt.
Sinkt, ja.
Und wenn man da einfach sieht, also ich würde es schon immer auch sehr individuell schauen, was hat
Ja.
denn die Frau für Beschwerden?
Absolut, ja.
Und dann zu gucken, gibt es eine Müdigkeit, Erschöpfung? Dann auf Q10 zu schauen, auf B12, sind vielleicht die Blutungen schon über eine längere Zeit sehr stark. Dann macht es natürlich unbedingt Sinn, auch mal auf
Auf
den
Eisen.
Eisenwert zu
Ja,
schauen
ja.
und da dann auch zu substituieren.
Ja.
Magnesium ist sicherlich auch eine Komponente, die man da berücksichtigen sollte.
Auch für den Muskeltonus oder das Herzklopfen und so weiter.
Genau, genau. Den Säurebasenhaushalt insgesamt im Auge
Ja,
zu behalten, finde ich wichtig.
ganz wichtig.
Gerade so diese hormonelle Umbauphase ist doch ja auch eine Belastung oder kann eine Belastung sein für die Leber, die
Ja.
das ja alles auch eben umbaut, verstoffwechselt, da auf die Leber zu schauen,
Ja.
den Säurebasenhaushalt. Ja, und sicherlich auch Vitamin D, Zink.
Fettlöslichen, genau, ja.
Ist ein wichtiges Thema.
Omega-3-Fette wahrscheinlich auch, wenn man jetzt
Unbedingt.
an so Dinge wie Brustspannen oder dergleichen denkt.
Ja,
Oder
die
PMS.
Omega-3-Fettsäuren. Und für die Zeit des Wechsels und auch darüber hinaus, aber auch eben an Vitamin D zu denken, auch im Hinblick auf die Knochengesundheit,
Ja.
aber auch Kieselsäure,
Ja,
Kieselerde.
genau. Ganz, ganz wichtig, auch fürs Bindegewebe, ne?
Ja.
Ja. Ja, und bestimmt gibt es auch irgendwelche Pflanzen, die sich sozusagen aufdrängen und sagen, wir wollen helfen in dieser Zeit, wir können helfen in dieser Zeit. Welche fallen dir da als erstes ein, die da hilfreich sein können oder die dir in der Praxis auch oft begegnen?
Die mir in der Praxis oft begegnen. Das ist natürlich wirklich ein Schatz, den die Pflanzenwelt da für uns bereithält.
Absolut.
Und so eine der größten Frauenschätze ist, finde ich schon nach wie vor, der Frauenmantel.
Ja. Ja, das stimmt. Über den Frauenmantel habe ich auch schon einige Male geschwärmt und der taucht in den Gesprächen auch immer wieder auf. Das ist einfach ein echter Frauenversteher und eine Pflanze für ein ganzes Frauenleben.
Genau,
Das heißt, du
genau.
setzt ihn auch bei den Wechseljahren in der Praxis viel ein?
Ja, ich setze ihn auch für die Wechseljahre ein. Zum einen, um natürlich so die Progesteron-ähnliche oder unterstützende Wirkung vom Frauenmantel zu nutzen.
Das ist Hormon in der zweiten Zyklushälfte für die Zuhörerinnen, die jetzt die Fachbegriffe vielleicht nicht so kennen, genau.
Genau, das ist ja so das klassische Bild eigentlich der Prämenopause oder
Ja.
der Perimenopause wird es auch genannt. Wenn also, ja, wenn so die ersten körperlichen Symptome sich zeigen,
Ja.
ne, dass Frauen unregelmäßige Zyklen bekommen und dass so die Symptome, wie wir sie von der PMS her kennen,
Ja.
eigentlich manchmal wirklich so ein Dauerzustand auch werden können.
Ja.
Mit Gereiztheit, mit Brustspannen, Wassereinlagerungen.
Ja.
Also dieses Bild. Und da sind eben Pflanzen, die ja, progesteronfördernd oder progesteronähnlich wirken, die können hier schön unterstützen, wie zum Beispiel der Frauenmantel.
Ja.
Und Frauenmantel ganzheitlich, seelisch betrachtet, hilft Frauen in jedem Lebensalter eigentlich, einen guten Zugang zur eigenen Weiblichkeit zu finden.
Ja, ja, genau.
Der hat so was ganz Weiches, Umhüllendes und unterstützt Frauen dabei, ja, ihre Form der Weiblichkeit zu finden und zu leben.
Und unterstreichen auch.
Und, ja, und zu unterstreichen. Und das kann für dich was ganz anderes sein, bedeuten, wie für mich und wie für noch eine dritte oder vierte Frau.
Ja.
Das ist das Schöne an den Heilpflanzen.
Ja, dass sie sozusagen ganz auf jeden ein bisschen anders auch wirken und jeden ein bisschen anders unterstützen können in seiner speziellen Situation. Ja.
Genau.
Ja, genau. Spannend. Was gibt's noch außer dem Frauenmantel im Blumenstrauß?
Im Blumenstrauß, also gerade wenn wir jetzt so schauen, welche Pflanze noch vielleicht in der ersten Phase ganz besonders wichtig sein kann, wäre es die Jamswurzel für mich. Mhm,
genau. War schon mal angedeutet, dass die sicherlich noch aufs Tableau kommt.
Ja.
Erzähl mal, wie setzt du sie ein? Was machst du für Erfahrungen mit der Jamswurzel?
Also die Jamswurzel ist eben auch eine der Pflanzen, die die Progesteronphase unterstützen können.
Ja.
Wobei es spannenderweise auch Beobachtungen gibt, dass die Jams auch dann im späteren Verlauf, wenn also auch das Östrogen schon abgefallen ist auf ein niedrigeres Level, dass sie auch dann noch hormonausgleichend wirken kann. Das heißt, die Jamswurzel kann man wunderbar einsetzen, wenn es auch zu Schmerzen kommt, zu Krämpfen, zu den Wassereinlagerungen in der Brust. Frauen fühlen sich ja dann manchmal auch insgesamt einfach ein bisschen aufgeschwemmt und aufgetrieben, unwohl, auch emotional, ne, reizbar und einfach unwohl in ihrer Haut.
Und da wäre die Jamswurzel eine, die das hilft auszugleichen auf
Ja.
Auf sehr ganzheitliche Weise, wenn ich dich richtig verstehe, weil sie eben regulierend wirkt und jetzt uns gar nicht irgendwie hormonell in eine bestimmte Richtung schiebt.
Genau, genau. Sie wirkt regulierend. Ist ja auch eine Pflanze, die eigentlich aus einem indigenen Kontext stammt.
Ja, ja.
Und dort in den indigenen Völkern wird die Jamswurzel auch eigentlich für ein ganzes Frauenleben eingesetzt. Also auch geburtserleichternd. Und bis ins hohe Alter, weil sie auch über die hormonell ausgleichende Wirkung wiederum eine stabilisierende Wirkung auf die Knochengesundheit auch haben kann.
Spannend, oder? Was Pflanzen alles für Multitalente sind.
Unbedingt, ja.
Ja.
Gerade wenn man sie wirklich so als Gesamtheit auch sieht und verwendet und nicht nur Wirkstoffe rausisoliert
Ja.
und dann mit eben Wirkstoffisolaten arbeitet.
Ja.
Und das Schöne bei der Jamswurzel ist, dass man sie eben auch in Form von Salben oder Gels anwenden kann.
Genau,
Und die
das ist dann
Aufnahme
quasi
über die Haut hat sich da auch sehr
funktioniert.
bewährt.
Ist spannend, oder? Also das heißt, man kann sich das sozusagen aussuchen, was einem mehr entspricht, ob man es als Anwendung über die Haut verwendet oder in Form von Kapseln oder Tinkturen zuführt. Da gibt es sozusagen für jeden dann die richtige Zubereitung.
Genau.
Was gibt's noch für Pflanzen, die dir wichtig sind in dieser Zeit?
Pflanzen, die mir wichtig sind in dieser Zeit, das ist natürlich, wenn wir dann so ein bisschen schauen, eine Pflanze, die eher so den Östrogenhaushalt reguliert und unterstützt, wäre die Traubensilberkerze.
Auch eine ganz wichtige Frauenpflanze.
Ja.
Insbesondere auch bei Hitzewallungen habe ich sie für mich so ein bisschen abgespeichert, ist sie sehr hilfreich, ne? Und Schlafstörungen in dem Bereich auch.
Ja, Schlafstörungen und gerade wenn so die hormonelle Umstellungsphase in Zusammenhang geht mit vegetativen Symptomen, also wenn es eben Kreislaufbeschwerden gibt, wenn es Schlafstörungen gibt, wenn
Ja.
man vielleicht auch so eine Form von Nervosität plötzlich bei sich
Ja.
feststellt, da ist die Traubensilberkerze eine ganz große Unterstützung.
Ja.
Die auch eine spannende Signatur hat und auch so in ihrem, in ihrer pflanzlichen Erscheinung einfach zeigt, dass sie eine Pflanze ist, die gut mit Wandlung und mit Wechsel umgehen kann.
Magst du das kurz ein bisschen beschreiben, wie sie das tut und was Signatur in dem Zusammenhang bedeutet?
Ja, also Signatur, wir sprechen ja gerne von den Signaturen der Pflanzen.
Genau.
Und die Signatur meint eigentlich, was zeigt uns die Pflanze?
Ja. Yeah.
Also das sind die Zeichen, die eine Pflanze ausmachen. Und das ist zum einen natürlich das Sichtbare, was man sehen kann. Es ist ja aber immer auch, wie riecht sie, wie schmeckt sie, wie fasst sie sich an, wo wächst sie? Also man kann da ganz viele, eigentlich alles, was die Pflanze uns so zeigt, können wir da berücksichtigen. Und jetzt hat nicht jeder eine Traubensilberkerze im Garten stehen, aber ich kann mir vorstellen, dass viele Frauen eben auch den Frauenmantel im Garten haben.
Ja. Yeah.
Und da mal hinzugehen und den anzufassen,
Ja. Yeah.
merkt man schon, wie unglaublich weich und sanft sich diese Pflanze anfühlt.
Ja.
Und das
Ja.
ist so eine der Wirkqualitäten, die ihn ausmacht.
Ja.
Bei der Traubensilberkerze sieht man, dass sie ganz, ganz lange Zeit eigentlich im Knospenstadium sich befindet. Das ist das, was ihr den Namen auch eingebracht hat. Das ist eine sehr, sehr schöne Pflanze, die auch recht groß wird. Und die Blütenstände hebt sie also deutlich ab über die Blattebene und hat dann lange Zeit so diese typischen weißen Knospen, sowie weiße Bällchen eigentlich schaut
Ja,
das aus.
um die
Und
Traube.
genau, die Traube dann. Und in dem Moment, wo sich diese Knospen öffnen, fallen alle Blütenblätter ab, also die Kelch- und die Kronblätter fallen ab und man sieht nur noch diese Staubfäden. Ja, das ist dann, schaut aus wie ein kleiner, weißer, frisch aufgegangener Stern.
Ja.
Und das wird in der Anthroposophie eben auch ganz schön beschrieben, ne, dass diese Pflanze dadurch praktisch vom Mondenhaften, also diesem runden, kugeligen in der Knospe, ins Sternenhafte sich entwickelt.
Ach, wie schön.
Und das ist auch, ne, wenn wir das wieder als Bild nehmen, dann haben wir da eben auch das Mondenhafte, das zyklische Gefahren, die Monatsblutung. Da gibt es ja eine ganz starke Verbindung zum Mond. Und dann das Sternenhafte, die Sterne, die einfach gar nicht mehr ihren Zyklus oder Rhythmus so ausdrücken, stofflich, ja, sondern die leuchten immer wie das Bewusstsein. Also das ist da so ein
Genau.
bisschen die Brücke.
Die Brücke ins Bewusstsein sozusagen. Ja, sehr, sehr spannend. Und ja, ich habe sie eben auch als sehr, sehr hübsche Pflanze empfunden, weil sie so ein bisschen aussieht wie, ja, sie verströmt sich so ein bisschen wie Feenstaub. Optisch, finde ich. Ne?
Genau,
Oder
gerade eben.
Sternenstaub.
Oder Sternenstaub, gerade eben, wenn sie aufgeblüht ist,
Ja,
ne? Wenn man
genau.
nur noch dieses Strahlige sieht an ihr.
Ja. Ich finde ja bei den Signaturen, finde ich jetzt unter den Pflanzen auch die Schafgarbe noch eine ganz wichtige Pflanze, die ja mit ihrem wunderschönen Blatt auch sich den Beinamen Augenbraue der Venus eingefangen hat. Das ist ja auch so eine Universalfrauenpflanze, oder? Was würdest du sagen, kommt die jetzt im Bereich der Wechseljahre auch zum Einsatz?
Unbedingt, ja. Also zum einen ist sie ja auch eine der Pflanzen, die das Blutungsgeschehen gut regulieren kann.
Ja.
Also gerade wenn Frauen zu starke Blutungen haben, die Monatsblutung sich zu häufig einstellt,
Ja.
dann kann man natürlich schön mit der Schafgarbe unterstützen. Sie hat ja aber auch was Schmerzstillendes, Krampflösendes, gehört eigentlich in jeden Menstee auch mit rein.
Ja, also gar nicht erst im Wechsel, sondern auch schon
Nein,
ein ganzes
auch vorher
Frauenleben
schon.
lang. Ja, genau.
Ja. Ja, und so das Wesen der Schafgarbe hat ganz viel damit zu tun, den Blick zu schärfen für das, was wesentlich ist.
Ja.
Also wir sprechen ja immer vom Wesen der Pflanze und berufen uns dabei auf Roger und Hildegard Kalbermatten, die dazu Bücher geschrieben haben, die eben auch ganz intensiv mit der Signatur der Pflanzen gearbeitet haben und dann ganzheitliche Wirkweise daraus ableiten. Und da kann die Schafgarbe uns wirklich unterstützen. Also dieses Feine, was du im Blatt schon angesprochen hast, ist ganz stark gefiedert, aber auch ganz stark geordnet und strukturiert.
Ja.
Und Da kann die Schafgabe uns unterstützen, dass wir klar sind oder klar werden, ne, in dem, was ist uns wichtig.
Sozusagen Struktur in der Feinheit für uns selbst finden auch.
Ja, ja. Um dann auch Prioritäten zu setzen, zu sagen, ne, das stelle ich jetzt vielleicht auch einfach mal um und mache das anders.
Ja. Ach, es gibt so viele Pflanzen. Ich finde den Hopfen auch noch ganz toll, wenn es um Schlafstörungen im Wechsel geht oder überhaupt so, wenn es so um Nervosität geht, habe ich
Ja.
den gerne noch im Konzept auch mit dabei.
Ja, da ist der Hopfen eine ganz wunderbare Pflanze
Ja.
auch. Und eben gerade so dieses Beruhigende, Entspannende vom Hopfen, der jetzt im Gegensatz zu anderen beruhigenden Pflanzen eben durchaus auch noch den Charakter hat, dass er so Raum für Kreatives unterstützt. Also gerade wenn Frauen schlecht zur Ruhe kommen, schlecht in den Schlaf finden und man sieht, dass sie eben wirklich im Alltag sehr, sehr gefordert sind und gar nicht so von diesem Alltagsstress, vom Alltagsbewusstsein runterkommen, ja, sondern es ist noch, wenn Frauen sehr stark in diesem Funktionieren-Modus
Ja,
drin sind.
genau, im Hamsterrad.
Im Hamsterrad, genau. Ich meine, nicht umsonst nennt man ja so diese Zeitspanne auch von Mitte 20 bis ja Mitte 40 eigentlich die Rush-Hour des Lebens.
Ja.
Und wenn man da sozusagen ein Stück weit sich gefangen sieht und nicht gut schlafen kann, dann kann Hopfen unterstützen, dass man entspannt, aber gleichzeitig dann auch nochmal sowas wie Lust und Raum und Möglichkeit für Muße sieht. Ne?
Ja.
Wo auch immer oder wie auch immer diese Muße dann gelebt werden möchte, ob man dann liest oder wirklich was Kreatives macht oder meditiert, Yoga, das ist wieder total individuell.
Ja, sehr schön.
Und das
Er
ist ja
vermittelt einfach so was Leichtes, Fröhliches auch, der Hopfen. Ne?
Genau, was Leichtes, Fröhliches. Er ist leicht bitter, das heißt, auch wenn man vielleicht ein bisschen nervöse Verdauungsbeschwerden noch hat,
Ja.
Dann unterstützt er auch dabei.
Und unterstützt die Leber mit seiner Bitterkeit, wo wir schon festgestellt haben, für die müssen wir eh was tun.
Unbedingt, ja. Da ist natürlich auch der Schafgarbenwickel eine
Ja,
ganz feine Unterstützung für die
absolut, ja.
Leber, auch in der Zeit.
Ja. Ach, ich könnte stundenlang mit dir über Pflanzen fachsimpeln und mir noch Gedanken machen über die ganzen Frauenpflanzen wie Shatavari und Rotklee und Rosmarin und Salbei und was nicht noch alles uns einfallen würde. Aber ein Blick auf die Uhr sagt mir, dass wir langsam, aber sicher so ein bisschen zum Ende kommen müssen und uns fokussieren müssen. Vielleicht müssen wir einfach einen Folge-Experten-Talk implementieren. Gibt es denn irgendwelche Dinge, die die Patientin selbst auch für sich tun kann, jetzt abgesehen davon, dass wir ein paar Pflanzen gehört haben, mit denen man sich unterstützen kann, dass man gut auf seinen Mikronährstoffhaushalt, auf die Ernährung guckt und eben jetzt sich mental auch auseinandersetzt? Gibt es irgendwelche Übungen, Alltagshilfen, Cremes oder Dinge, wo du das Gefühl hast, das kann noch eine total schöne Unterstützung sein? Da kann man sich selber noch einen richtig guten Gefallen tun, auch in der Übergangszeit.
Ich würde sagen, wirklich mit Freude vielleicht auch schauen, was bereitet mir Freude, was
Ja.
tut mir gut.
Ja.
Und auch Lust daran zu entwickeln, ein bisschen unbequemer zu werden. Also
Eine
sich
schöne Botschaft.
anzufreunden, ne, sich anzufreunden mit dieser Idee und zu schauen, ja, na, erlaube ich mir das selber?
Ja.
Mit einem Augenzwinkern auch immer wieder.
Mhm.
Und das ruhig in kleinen, wirklich, ne, in so kleinen Übungen oder kleinen Experimenten mal zu starten. Und da wirklich für sich zu schauen, auch vielleicht im Alltag, ne, dass man sich dann doch auch mal eine 5-minütige Auszeit nimmt, eine kleine Pause macht mit dem Tee seiner Wahl. Ja, wir haben jetzt ein paar Pflanzen besprochen. Sicher kann in so einen schönen Übergangstee auch die Damiana noch rein.
Ja,
Ne?
genau, über die haben wir
Damiana,
noch gar nicht gesprochen.
Frauenmantel, Schafgarbe, ein paar Rotkleeblüten. Um auch da, ich glaube, das, was ich mit am wichtigsten finde, was jede Frau tun kann in dieser Zeit, ist einfach wieder so die Anbindung an sich selber zu suchen. Und
Ja.
wenn man die findet, auch in kleinen Schritten, dann ist das eine unglaublich gute Unterstützung in der Zeit. Und auch mit anderen Frauen sich vielleicht darüber verbinden und austauschen.
Austauschen.
Und darauf gucken, ja, dass man nach Möglichkeit, und das ist nicht jeden Tag gleich, das ist uns ja allen klar, aber dass man nach Möglichkeit eben auch so im Alltag schaut, wie finde ich da einen guten Rhythmus.
Das Rhythmische sozusagen dann außerhalb des Körpers leben.
Genau.
Für sich persönlich individuell gewählt.
Genau.
Ganz frei, weil es ja eine Zeit der Befreiung ist eigentlich.
Genau, ganz frei und da wirklich zu schauen, was tut mir gut, was unterstützt mich. Und das kann die kleine Mittagsruhe sein nach dem Mittagessen, einfach mal eine Viertelstunde. Das kann sein am Abend wirklich bewusst früher mal den Fernseher ausmachen, das Handy weglegen. Das kann sein, dass man mal einen Meditationskurs ausprobiert, dass man eine neue Sportart ausprobiert. Also einfach da auch mal zu schauen, worauf habe ich Lust, was Neues auszuprobieren, was ich vielleicht schon immer toll fand, aber wofür auch nie die Zeit war, zum Beispiel.
Und sich begleitend vielleicht auch bewusst mit den Rhythmen in der Natur zu verbinden, indem man draußen schaut, wie machen es die Jahreszeiten, was machen uns die Pflanzen vor. Das ist ja auch immer eine schöne Anbindung, finde ich.
Unbedingt. Und das ist auch was, ich befinde mich ja da auch in dieser Phase. Und ich finde es sehr, sehr unterstützend auch zu sehen, wie in der Natur eben diese Zyklen vorliegen.
Ja.
Und da auch im Jahreskreis zu schauen, wie verändert sich die Natur.
Ja, genau. Sehr, sehr schöner Gedanke auch.
Es kann auch sein, jeden Monat, ne, dass man ein bisschen schaut, wann ist Vollmond, wann ist Neumond. Und viele Frauen sind auch nach der Menopause, also nach dem Wechsel, noch stark mit diesen Rhythmen in der Natur verbunden.
Mit dem Mond, im Mond spazieren gehen, vielleicht auch kleine Mondrituale sich angewöhnen und so.
Ja.
Ja, ein weites Feld. Sehr, sehr schön. Ich genieße unser Gespräch sehr. Trotzdem will ich unsere Zuhörer nicht über die Gebühr sozusagen beanspruchen. Wenn jemand mehr zu dir wissen möchte, wenn jemand dich aufsuchen möchte, deinen Rat suchen möchte, wo findet er dich?
Ja, am besten wahrscheinlich über die Homepage. Das Naturheilpraxis-rosenhauer.de. Und dann, genau, gerne da einfach über die
Kontaktdaten.
Kontaktmöglichkeiten gehen.
Sehr, sehr schön. Liebe Nathalie, ich danke dir sehr für dieses wunderbare und zauberhafte Gespräch. Ich habe selber ganz viel mitgenommen und ich hoffe, dass unsere Zuhörer auch was mitnehmen konnten. Schön, dass du da warst. Es hat wirklich großen, großen Spaß gemacht.
Vielen Dank, liebe Christine. Ich muss sagen, für mich verging jetzt unser Gespräch wie im Flug.
Ja, das ist mal wieder erstaunlich, wenn man, wie die Zeit so vergeht, wenn man so im Gespräch, im Austausch ist. Genau.
Absolut.
Ja, danke dir. Ihnen, liebe Zuhörer, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, dass Sie genauso spannende Informationen mitnehmen konnten aus unserem Gespräch und Spaß mit uns hatten. Wir haben Spaß miteinander gehabt. Wenn Sie weitere Informationen zu Evolution International, auch zu den Produkten von Evolution haben wollen oder zu anderen Webinaren, Podcasts, Seminaren und Expertentalks, dann gucken Sie doch mal vorbei auf www.evolution-international.com. Wir freuen uns sehr, wenn Sie auch beim nächsten Expertentalk wieder dabei sind. Bis dahin bleiben Sie natürlich kerngesund.